Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Hannes Reuer und ich darf heute in Andi Steidl bei mir begrüßen im Podcast. Er ist verantwortlich bei Billa zu den Themen Tierwohl, zu dem Thema ja natürlich Bio. Also da kennt er sich richtig, richtig gut aus. Er ist da ein Top-Experte. Aber wir haben uns einmal die Frage gestellt, wie schaut das eigentlich aus? Jeder dritte Haushalt in Österreich hat eine Katz, jeder vierte, fünfte Haushalt einen Hund und wie geht es uns da eigentlich? Wie wollen wir, dass die Tiere leben? Und wie legen wir das dann um auf unsere Nutztiere? Ist es uns dann egal, wenn unsere Schweine am Vollspaltenboden lähmen? Oder ist es gescheiter, wir greifen da zu Tierwohl? Und wie geht es eigentlich Bio aktuell in dieser da wirtschaftlichen, angespannten Situation? Und über all die Themen habe ich einen wirklich exzellenten Gesprächspartner. Sei dabei, nach dem Intro starten wir gleich los.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist, dass du gekommen bist. Wir machen ja jetzt gerade rund um den 1. März sehr viel zum Thema Schwein. Die Maria Fanninger hat ja mit Josef Kaiser gestartet. Jetzt diese Woche du, nächste Woche kommt Alois Strohmeier von der Firma Steirerfleisch als größter Schweineschlachthof. Aber ich habe mir gedacht, dazwischen eine passt jetzt du perfekt, weil ja du die bei den tierischen Produkten enorm gut auskennst. Du stehst für das Thema Tierwohl, du stehst für die Marke. Ja, natürlich bist bei Billa dafür sehr, sehr viel verantwortlich. Also danke, dass du gekommen bist.
Ja, sehr gerne und habe richtig Schwein gehabt, ja, dass wir über das reden können und dass wir es vertiefen können. Ich freue mich.
Ja, du bist ein Top-Experte zu diesen Themen. Was ich weiß, bist ja schon sehr lang bei Billa, aber nicht nur bei Billa, du warst ja vorher auch schon in der Branche. Erzähl mir ein bisschen was davon.
Ja, bevor ich zu Billa gekommen bin, war ich 10 Jahre bei der AMA und in so ungefähr der Geburtsstunde von dem EU-Beitritt, da hat sich ja vieles geändert, haben wir bei der AMA doch die Qualitätskonzepte gemacht. Es hat sich viel geändert. Nach 10 Jahren bin ich zum Billa gewechselt. Das ist jetzt 22 Jahre her und habe die Aufgabe übernehmen dürfen, ja natürlich so ungefähr die zweite und dritte Dekade und jetzt in der vierten Dekade von ja natürlich so ungefähr meine Handschrift hineinzulegen.
Ja, und ich glaube, da ist sehr viel sichtbar worden von deiner Handschrift. Du bist ja wirklich, du lebst es, also das ist ja Leidenschaft pur. Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, wann du einmal in Pension gehst, wie das dann sein wird, wenn es dich nicht mehr gibt, weil egal mit wem ich rede in der Branche, dich kennt man einfach.
Ja, ich bin natürlich gut vernetzt, aber es wird weitergehen. Das ist bei einem Landwirtschaftsbetrieb immer so. Hofübergabe muss stattfinden. Die Nachfolge werden sie immer ein bisschen anders machen, aber es kann auch immer beflügeln sein und einen neuen Drive bringen. Also, dass nur einer kann, das ist ein Schmarrn.
Ja, aber du machst das sehr gut. Andi, das Thema Regionalität. Der Billa steht ja, kann man schon so sagen, wie fast kein anderer Händler, Lebensmittelhändler in Österreich für dieses Thema. Für das Thema Herkunft, wenn ich mir aber jetzt die ganzen Entwicklungen so anschaue, ist es ja, glaube ich, gerade nicht so einfach. Man sieht, der eine oder andere Händler fängt da an mit anderen Produkten aus Deutschland, aus dem EU-Raum. Wie hält ihr hier da als Billa und was ist euer Versprechen eigentlich für unsere Kundinnen und Kunden?
Ja, wir sehen uns als ein sehr österreichisches Unternehmen und die Kunden erwarten sich ja sicher herkunftsgesicherten Produkte, also die österreichische Herkunft. Und wir dürfen nicht abbiegen, wenn es schwieriger wird. Ja, weil die Anforderungen in Österreich strenger sind. Denken wir mal ans Geflügelfleischproduktion, da sind wir strenger. Ja, wir machen es trotzdem 100% Österreich. Oder wenn jetzt Ostern kommt, sagt man, ja, gibt es nicht so viele Eier. Ja, ja, es ist eine Frage der Vorbereitung für diese Themen, dass man ein Herkunftsargument auch in schwierigen Zeiten dem Kunden garantieren kann. Und da sind wir extrem konsequent, also 100% österreichisches Fleisch, das ziehen wir schon seit 6 Jahren sehr konsequent durch und machen uns nicht hinter Tür auf.
Genau, seit Mai 2020, kann mich noch genau erinnern, wie der Marcel Harrastedt, der CEO, damals das verkündet hat. Und ich habe mich da total mitgefreut, weil das war ja wirklich einmal so Aufbruchsstimmung. Jawohl, das Thema Regionalität ist wichtig. Wie reagieren oder wie haben, sage ich mal, wenn wir jetzt so zurückschauen, die letzten 6 Jahre, wird es wahrscheinlich so eine Wellenbewegung gegeben haben. Ich denke, während dieser ganzen Corona-Phase wird euch das total geholfen haben. Aber wie ist jetzt der Kunde drauf? Ist einem das nach wie vor sehr, sehr wichtig, das Thema Herkunft? Ist das noch das Wichtigste oder sind wieder andere Themen, wie der Preis jetzt in den Vordergrund rückt?
Also wir müssen immer vorsichtig sein. Ist dem Kunden das wichtig? Wir haben zu viele verschiedene Kundentypen. Aber es ist eine strategische Festlegung, die du machst. Und du kannst nicht verschiedenste Herkunftsprogramme machen, da bist du nicht mehr glaubwürdig. Also einmal festlegt, dann konsequent durchziehen. Warum habe ich zuerst in 6 Jahren gesagt? Natürlich ist so eine Entscheidung nicht von heute auf morgen getroffen und es braucht einen Vorlauf. Da übt man schon. Und wir ziehen das sehr konsequent durch. Das geht. Wir haben einfach nie diese Diskussion, soll man wieder diesen Weg verlassen? Nein, wir sehen einfach die Kunden als großes Ganzes, wollen die österreichische Herkunft als Ausgangsbasis haben und so haben wir das auch für uns definiert. Also Herkunft dabei ist ungefähr den Sockel, das Fundament, auf dem wir dann aufbauen.
Und das heißt, da war über alle, sage ich mal, Markenstufen drüber, weil es fängt ja an mit Clever, dann gibt es quasi das mittlere Preissegment und dann natürlich noch Bio. Das heißt, da geht es aber Clever zum Beispiel, oder? Geht es nach wie vor den Weg Österreich?
Vom Grundsatz ja, aber es gibt natürlich Spezialprodukte wie ein Parmesan, den darf man nicht mal aus Österreich haben, weil er geschützt ist. Ja, also wir haben auch bei Käse, das ist in Österreich vor hier definiert und ziehen das durch. Darum sind wir auch nicht nur im Fleisch mit den 100% der konsequenteste, sondern auch in diese anderen Kategorien, Eier jetzt gerade aktuell vor Ostern oder auch eben bei Milchprodukten. Da sind wir sicherlich weit vor den anderen. Und wir machen es jetzt nicht nur Selbstzweck, sondern unsere Kunden wünschen das. Und es ist unsere Aufgabe, hier praktisch diesem Wunsch gerecht zu werden, sich vorzubereiten. Und nicht, wenn es mal ein bisschen wagelt, fangen wir auch das Wageln an. Nein, das ist Frage der Konsequenz. Ja.
Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, das Thema Regionalität, du sagst, unseren Kunden ist das wichtig. Gleichzeitig aber, die Versuchung war ja wahrscheinlich schon da, oder? Dass man mal sagt, du, jetzt haben wir gerade andere, voriges Jahr im Juli hat ja der Bundeskanzler und der Vizekanzler gesagt, wir brauchen billigste Lebensmittelpreise in Österreich. Da habe ich mir ja schon gedacht, naja, wer fällt hier jetzt dann um? Also, ihr seid nicht umgefallen, aber Wie weit kann dieser Händler dann auch mittragen? Wir kommen nachher sicher noch beim Thema Tierwohl auch dazu, aber so grundsätzlich auch einmal, wenn ich rein aufs Thema Regionalität gehe, war es wahrscheinlich hier sehr einfach einmal zum sagen, ja.
Ja, das Herkunft ist ja ein Argument nur beim Kunden und es gibt mehrere und ich habe schon angesprochen, die Kunden sind unterschiedlich und haben da unterschiedliche Gewichtungen in den Argumenten. Natürlich ist im Preiseinstieg der Preis ein sehr zentrales Thema, aber schließt die Herkunft eben nicht aus als Fundament. Ja, und natürlich gibt es auch Diskussionen, ich könnte woanders günstiger einkaufen, sagt zum Beispiel noch ein Einkäufer. Aber da gibt es halt eine Führungsverantwortung, es gibt eine Strategie und dann fast konsequent bleiben.
Ja. Jetzt sind wir ja beim Thema Schwein. Jetzt weißt du ja, die Kategorie Fleisch hat es ja die letzten Jahre nicht einfach gehabt. Ja. Das heißt, man sagt ja, man sollte weniger Fleisch essen. Wenn ich mir allein jetzt anschaue, seit das Landschaft Leben gibt, da haben wir aber knapp 40 Kilogramm pro Kopf Verbrauch gehabt im Jahr. Jetzt sind wir aktuell bei 33 Kilo. Das wird immer weniger bei uns in Österreich. Wie erlebt ihr das jetzt speziell im Schweinefleischsektor? Wie kompensiert man das? Geht das mehr zugunsten des Geflügels oder wie erlebst du das jetzt eigentlich in all diesen Jahren?
Ich glaube, du hast vom Verzehr gesprochen, weil Statistik wird der Verbrauch anders genannt. Ja, also genau. Jetzt müssen wir aufpassen,
ja, stimmt,
da werden auch Leute so ein bisschen Zahlen im Kopf haben. Also wir reden vom Verzehr, wir sprechen von großen Unterschieden zwischen den Absatzschienen. Der Lebensmittelhandel geht nur 50% mehr rein, das übersieht man immer. Ja, und innerhalb des Handels musst du grob sagen, 50% Frischfleisch, 50% Verarbeitungsware.
Das heißt, der Rest und der andere Rest geht in Export oder Gastronomie?
Ja, Gastronomie, System, Betriebsküche und dergleichen. Ja.
Okay.
Und jetzt müssen wir schauen, in welchen Konzepten können wir die österreichische Herkunft in der Eigenverantwortung umsetzen. Da spricht man sehr stark von Frischfleisch oder von Eier oder Milch. Da ziehen wir es auch entsprechend durch. Ja. Die Mengen sind auch deshalb da, weil man mehr als diesen Anteil vom Handel produzieren. Und es ist eine Frage, ob es mal so hinorganisiert, dass ich auch dieses Argument durchziehen kann. Also es lässt sich machen, es ist genug vorhanden. Man muss sich halt rechtzeitig darum kümmern. Es ist eine gewisse Einschränkung. Das ist so ungefähr immer, was man als Erster ins so ungefähr in die Diskussion bringt. Aber ich kann es auch anders betrachten. Wenn ich mich vorzeitig hier committe und mir vorzeitig die Ware sichere, dann habe ich so ungefähr den Kopf frei, den Spielraum frei für die Absatzmaßnahmen.
Ich glaube, da sind wir jetzt passend beim Eier. Da sprechen wir gleich über das jetzt, bevor wir zu den anderen Themen hupfen, weil jetzt steht in 4 Wochen auch das Thema Ostern vor der Tür und jetzt tauchen bei den ersten Händler bayerische Eier, deutsche Eier eben auf, bei euch nicht. Was haben die dann quasi falsch gemacht?
Ja, falsch gemacht, das obliegt mir jetzt nicht, eine Wertung abzugeben. Grundsätzlich gibt es in Österreich 7,5 Millionen Legehennen. Ja, die produzieren ungefähr 2 Milliarden Eier im Jahr. Eine Legehenne tut aber nicht nur zu Ostern produzieren, sondern heute die neuen Rassen schon bis zu 16 Monate durchgängig. Das heißt, ich muss sowieso schauen, wie ich diese Kurve ausgleiche.
Weil es quasi immer Absatz, das Ei gibt.
Ja, und eine Rotation, dann gibt es wieder neue Herden nach. Das ist ungefähr immer eine Rotation. Ich kann nicht sagen, bitte tat es nur wegen Ostern Legehennenherden einstallen. Aber das ist ja keine neue Geschichte, das hat es früher auch schon gegeben. Der Punkt ist, bereite ich mich vor auf Ostern? Und heuer ist natürlich, oder muss man schon sagen, im letzten Jahr hat es begonnen durch diese ganzen internationalen Verschiebungen aufgrund der Vogelgrippe, sehr stark in Deutschland, verschieben sie internationalen Warenströme. Wenn ich aber jetzt auf der österreichischen Seite bin, muss ich nur aufpassen, dass nicht andere von diesem Österreich-Kontingent, das wir uns praktisch im Jahresgespräch und so weiter sichern, nicht beginnt, eher was wegzuknappern. Das ist Vorbereitungsarbeit. Ja, zu Ostern die letzte Woche, das Peak wird man überhaupt nicht schaffen. Das heißt, man beginnt schon frühzeitig die Eier zu haben. Hat den Vorteil, dass die Eier nachher, wenn man sie kocht, gut zu schälen sind. Kleiner guter Nebeneffekt. Aber dass ich auch diese Spitze so ungefähr verflache und den Bedarf der Kunden abdecken kann. Das heißt, es bedeutet viel Vorbereitungsarbeiten, mit den Vermarktern zusammenzuarbeiten und dann natürlich auch das Verhalten in der Bestellung, in der Beschickung der Filialen und der Regale so ungefähr so vorzudenken, dass es nicht Ostern ist, wenn man nachher eine Woche vorher beim Sonntag draufkommt, man soll schnell mehr Eier bestellen, wenn die Kunden in der Woche mehr Eier kaufen. Das ist, so geht's nicht, ja.
Okay.
Also das hat einen Vorlauf von ungefähr einem halben Jahr, auf alle Fälle, was die Planung für Ostern betrifft.
Jetzt ist aber das Thema Ei, war ja quasi wirklich, wie soll ich das jetzt fast nennen, ein Bastion, ja. Man hat gesagt, Eier sind 100% immer aus Österreich. Das war bei einem Mitbewerber, bei den Discounter überall so. Und jetzt ist das erste Mal nicht, ja. Das heißt, fallen die anderen jetzt einfach um und machen sie es auch relativ einfach, sage ich einmal, indem dass man jetzt plötzlich sagt, ich schaue halt einmal einfach, wo es jetzt gibt.
Ja, es ist schwieriger geworden, dieses Herkunftsargument einzufordern, weil jetzt manche, die früher vielleicht ausländische Eier gekauft haben, das jetzt nicht machen, weil die billigen ausländischen Eier gibt es momentan nicht. Und so kurzfristig Österreicher zu werden, das ist halt natürlich unfair gegenüber denjenigen, die sich auf Österreich gesetzt haben.
Das heißt aber, wir können ins Papier sicher sein, dass das Ei 100% Österreich ist.
Wir haben uns gut vorbereitet, dass dieses Argument abgesichert ist. Also wir garantieren das. Ja.
Also jetzt haben wir noch einen Konsumententipp. Du hast gesagt, wenn das Ei sich ganz leicht schälen lässt, dann ist das ein bisschen ja, schon in der Färbung schon vorbereitet worden. Wenn es ganz frisch erst gefärbt worden sind, dann geht es halt schwer zum Schälen.
Ja, ich empfehle es jedem Kunden, so ungefähr 2-3 Wochen vorher auf alle Fälle die Eier einzukaufen. Mhm. Weil dann hat er bei sich so lange, dass es schön zum Schälen gibt. Ein frisch geschlüpftes Ei ungefähr, also ein produziertes Ei, das ist das Ei, wo man sich ärgert, wenn es gekocht ist zum Schälen, der geht es gescheit runter. Ja,
Schale, ja, perfekt. Ja.
Und ein Ei, wenn es schön lagere und keinen Sprung hat, haltet ohne weiteres nicht nur die bekannten 3 Wochen, was man so vom Gesetz ergeben hat. Ich habe die Eier oft 6, 8 und längere Wochen so ungefähr, die Schutzhülle des Eis ist ein Schutz ungefähr des Produktes, das ist fantastisch, was die Natur uns da gegeben hat. Ja.
Wir haben jetzt einmal versucht, ein bisschen zu recherchieren die letzten Wochen, wie der Weg des Eis so generell funktioniert. Wir wissen ja, dass rund 1,8 Millionen Eier pro Tag reinkämen, eigentlich vom Ausland. Hierzu aktuell gerade weniger, wie du richtig sagst, weil weniger verfügbar ist. Aber was wir dann draufgekommen sind, und das hat uns ganz schön viel Zeit gekostet, dass ja ganz viele Eier zum Beispiel aus der Ukraine nach Holland kämen, nach Deutschland kämen, quasi da auch nicht gekennzeichnet sind auf diesem Weg, dort dann aufgeschlagen werden zu Flüssigeier und plötzlich ist es dann ein Flüssigei aus Deutschland oder Holland und so steht es dann am Kuchen oder auf die Nudeln oder irgendwo drauf. Und wir sind dann einmal auf Zahlen gekommen, man kann es nicht ganz genau verifizieren, aber zwischen 76-77% solcher Flüssigeier kämen dann aus ukrainischen Käfigeiern. Und das ist ja eigentlich schon brutal, weil eigentlich ist es ein hochwertiges Lebensmittel, ja, aber wird halt dann geschachert, sage ich mal, durch fast halbe Europa oder ganz Europa. Ja. Und wir haben dann, wie beim Mehl gibt es ja auch noch diesen alten Kodex, ja, wenn ein Getreide in einer österreichischen Mühle durchrinnt, dann ist quasi ab der Sekunde ein Mehl aus Österreich. Und so ähnlich ist es jetzt beim Ei. Und da fordern ja viele schon auf EU-Ebene, dass das jetzt endlich einmal quasi gestoppt gehört und dass das gekennzeichnet gehört vom Ursprungsland. Aber das heißt, ich muss ja wirklich schon ganz genau schauen als Konsument, wenn ich jetzt sage, ich möchte keine Käfigeier zu konsumieren, wird das schon richtig eine Herausforderung, sage ich mal.
Ja, mit dem haben wir uns schon längere Zeit beschäftigt, wenn wir Eigenmarkenprodukte haben, wo vielleicht 1-2% Ei drin sind. Da geht es uns ja nicht so sehr nur um Herkunft, sondern um das Haltungssystem, weil wir können viel über Herkunft sprechen, aber den Kunden ist zum Beispiel im Ei-Bereich das Haltungssystem, was du auch angesprochen hast, enorm wichtig. Ja? Und wenn ich einen Kontrollansatz habe, mache ich das mit. Ja? Und wir verlangen halt auch an eben entsprechende Zertifizierungen, weil Käfighaltung hat da nichts verloren. Das haben wir als Konzern schon vor vielen Jahren gesagt, in Österreich, Deutschland gibt es keine Käfighaltung mehr bei den Eigenmarken.
Also bei den Eigenmarken können Sie es kontrollieren, natürlich. Ich
kann einem Hersteller das nicht vorschreiben, aber auch dort versuchen wir einzuwirken, sie zu motivieren, dass die Zeit eines Käfigeis in der Verarbeitung schon längst vorbei ist. Ja.
Aber es ist total spannend, wie gesagt, wie da jedes Tierl genommen wird, wo man versucht, quasi einen Ausweg zu finden. Da geht es halt dann auch um jeden Cent, ja, oder eben wie hier zum Verfügbarkeiten. Sonst würden ja nicht eigene Mitbewerber jetzt plötzlich sagen, ja, jetzt tue ich auf einmal bayerische Eier in die Regale.
Ja, es geht um jeden Cent und vielleicht um einen gewissen Wettbewerbsvorsprung mit List zu erhaschen. Ja, weil wenn wir sagen, wir haben eine bessere österreichische Produktion und wir müssten, sagen wir mal, 1 Cent pro Ei mehr zahlen, um nur eine Zahl so in den Raum zu stellen, wenn es alle trifft, geht es uns gleich gut oder gleich schlecht. Dann hätten wir Wettbewerbsgleichheit. Wenn aber jemand nachher sagt, der ist schlauer und sagt, und da, wenn es schwierig wird, so Ostern oder was, machen wir das Tierl auf, dann sage ich, ist das Wettbewerbsverzerrung. Für den Kunden ist eigentlich eine Irreführung, weil man tritt ja so als großer Österreicher gerne auf, das sehen wir beim Mitbewerber auch. Aber die Konsequenz ist da nachher nicht immer gegeben. Ja? Wenn es auf so ungefähr, wie schon Spitz auf Bubik heißt, so ungefähr, wenn es wirklich ums Eingemachte geht.
Ja, das ist total schade. Ja. Und dann kommen wir gleich zu einer anderen Kategorie, Geflügel. Ja. Ist auch ein spannendes Thema. Schwein wissen wir schon 100% bei euch, was mich damals im Mai 2020 total fasziniert hat, dass ihr gesagt habt, Huhn, ja, aber dann auch noch die Butte. Weil Butte ist ja wirklich ein leidiges Thema. Wir wissen, wir haben in Österreich sehr hohe Standards in der Produktion, was natürlich die Produktionskosten extrem erhöht. Und darum, wenn man dann sieht im Regal, eine polnische, eine deutsche Butte ist um ein Vielfaches günstiger, billiger wie eine österreichische. Trotzdem habt ihr gesagt, auch bei der Butte 100% Österreicher. Das fasziniert mich noch immer. Wie geht es euch da?
Ja, aber es war auch damals so, damals hat man, ich schätze jetzt ungefähr 10 Jahre her, versucht, das Gesetz aufzuweichen und in Österreich so ungefähr den europäischen Standards anzupassen, sei es beim Mastun, sei es bei der Butte. Aber wir haben das als verkehrten Weg gesehen und das haben wir auch politisch ventiliert. Haben vielleicht manche Bauern mal gesagt, das ist nicht eine Vorstellung. Aber dann war es noch naheliegend, dass wir auch Konsequenzen das durchziehen. Aber da geht es auch um ein viel wesentliches Versprechen, nicht nur der Kosten, natürlich, die drucken uns schon auch. Aber warum wollen wir weniger Tiere im Stall haben? Warum wollen wir einen Wintergarten haben, egal ob es Hühner oder Butten sind? Weil die Kunden auch keine Antibiotika-Behandlung haben möchten. Jetzt sage ich nicht, dass wir nie eine haben, aber der Druck, also der Krankheitsdruck steigt exponentiell an, wenn es dicht hält. Ja? Und wenn es so ungefähr lockerer hält, wenn es mehr Platz hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich mal ausnahmsweise behandeln muss, eine sehr geringe. Und da geht es darum, die Leute möchten ja Lebensmittel konsumieren, wo sie sich sicher sind, wo sie gesundheitlich so ungefähr keine Bedenken haben. Und wenn sie dann hören, wenn da die Tiere antibiotisch behandelt sind, dann schmeckt es ihnen nicht mehr so. Nein, und das müssen wir lösen. Das ist unsere Aufgabe als Bilder. Ja?
Absolut. Und ist ja auch vorbildlich. Aber jetzt sage ich, ein sehr großer Mitbewerb von euch in Salzburg, der hat halt die italienischen Händeln, jetzt gehen wir zum Händeln, verkauft die munter und froh, obwohl, dass er sagt, alles Österreich. Jetzt sage ich mal, man sieht die Preisunterschiede zu euch, ja, und jetzt weiß man, wie preissensibel der Kunde ist. Wie geht es euch da dann in Wiener Neudorf, wenn ihr euch die Zahlen anschaut? Und es ist halt leider so, sage ich mal, dass die Konsumenten dann sagen, okay, das italienische Händel, ja, das wird schon passen, ja, obwohl das keine Ahnung hat, wie in Italien unten produziert wird. Ja. Ist ja eine ungute Situation, oder? Ich meine, es ist Wettbewerb, ja, ist kann jeder da, was er will, aber...
Ja, aber darum können wir nicht oft genug sagen, dass wir halt sehr konsequent diese Dinge machen, weil wir dazu stehen. Ja, hinter die Lauf machen ist zwar ab und zu so ungefähr etwas günstiger, aber du riskierst so ungefähr das Vertrauen der Kunden und es gibt nichts Wichtigeres, so ungefähr im Handel, im Geschäft so ungefähr, das Vertrauen des Vis-à-vis zu haben, wenn du lebst von Zusammenarbeiten, sprich, wenn er unsicher ist, wird er bei dir nicht mehr einkaufen. Also du musst ihm vertrauensbildende Maßnahmen so ungefähr entgegenbringen und das machen wir halt mit einer Konsequenz und ja, wir sind nach wie vor überzeugt, dass über kurz oder lang die Kunden einfach das auch honorieren. Jetzt sind nicht alle gleich konsequent, die Kunden, Kundinnen, ja, aber es ist so, je konsequenter man das über lange Zeit macht, je konsequenter man das wiederholt, weil Lernen durch Wiederholen so ungefähr, dann werden es die Kunden auch wirklich verstehen, dass das ungefähr ein einfacher, klarer, vielleicht nicht der einfachste, aber ein klarer Weg ist.
Also ihr geht es bei Biller da eher den langfristigen, aber er ist der schwierigere Weg, glaube ich. Gell? Aber wahrscheinlich, ich bin auch der Meinung, sobald dass sich jetzt die Wirtschaft ein bisschen erfangt, ja, dann werden sich die Kunden auch an so Dinge erinnern. Ja?
Ja, und wir haben ja genug Angebote für Kunden, die preisbewusster sind, die ganzen Promotion-Tools. Da gibt es genug Möglichkeiten, auch günstig einzukaufen. Also wir achten schon darauf, dass auch Leute mit kleinem Haushaltsbudget hier so ungefähr einen höheren Standard sich leisten können.
Was wir in Österreich produzieren.
Sagen manche, dass es schon zu viel Bäcker gibt, das heute, aber das ist unter anderem eine Maßnahme, um hier auch Kunden, die ein schwächeres Einkommen haben, höherwertigere Produkte, in dem Fall österreichische Produkte, so einen höheren Standard, so ungefähr kaufen zu können.
Machen wir noch ganz kurz bei dem Thema und dann schließen wir aber das auch. Herkunft, Regionalität, bleiben einmal Gütesiegel. Wie wichtig ist euch das? Du warst 10 Jahre selber bei der AMA, du kennst quasi die Organisation sehr, sehr gut. Die neue Geschäftsführerin, die Christina Muttenthaler, ist ja extrem bemüht, das Thema Vertrauen in das Gütesiegel weiter zu erhöhen. Es wird sehr viel kontrolliert, also sie hat ja die Schlagzahl extrem erhöht. Da passiert meines Erachtens sehr viel Positives derzeit bei der AMA. Wie erlebt ihr das und setzt sie ja weiterhin auf das AMA-Gütesiegel oder wie seht ihr das aktuell als Pillar?
Ja, das Gütesiegel ist ja nur ein relativ großes Vehikel der AMA in der Werbung und was sie machen, aber wir kooperieren sehr stark mit der AMA. Ja. Jetzt nicht so sehr in dem klassischen Basisansatz des Gütesiegels, sondern viel eher in diesem gehobenen Ansatz der Tierwohlprogramme. Die bauen immer auf den Tierwohlstandards auch der AMA auf. Wir lassen uns auch da kontrollieren. Da gibt es ja die Qualitätssicherungssysteme der AMA für die Herkunftsabsicherung, für die Qualitätsabsicherung. Das sind so Fachbegriffe wie BOS oder SUS. Ja, das sind Systeme, wo man diese Versprechen auch absichert. Natürlich greifen wir auf Gütesiegelware auch zu. Wir haben vorher gesprochen vom Geflügel. Das geht ja fast nicht anders. So ist die Organisation der österreichischen Geflügelwirtschaft, der Bauern mit den Schlachtbetrieben. Da ziehen wir das mit. Ja. Also wir kooperieren sehr intensiv, aber gehen halt natürlich auch eigenständige Wege, wo wir auch noch den Schritt ergänzend draufsetzen wollen, wo wir uns weiterentwickeln, wo wir uns profilieren wollen.
Okay, das heißt, einmal ist, ich sehe nur jetzt ab und zu immer mehr Kleberprodukte, wo es nicht mehr drauf ist.
Ja, das ist ja auch die Frage, soll man ein Preiseinstiegsprodukt immer mit einem höheren Gütesiegelversprechen immer versetzen? Wir haben gesagt, unser Fundament ist die österreichische Herkunft. Ja? Und wenn wir darauf doch einen aufsetzen, dann haben wir jetzt sehr stark die Tierwohlprogramme ins Leben gerufen und das nicht als Nische, sondern als ganz großer Zweig für den mittleren und oberen Markt. Ja, und da kooperieren wir sehr wohl mit der AMA, aber die Etiketten sind auch nicht unendlich groß, wo man das Zeichen raufgibt. Aber die Kooperation ist da und also ungefähr die Gleichrichtung, was die Kriterien betrifft, beziehungsweise den Mindeststandard und wo wir noch eins draufsetzen, beruht immer auf der Zusammenarbeit mit der AMA. Wir lassen auch die Programme immer anerkennen. Wir nennen das Etikettierungsangaben.
Okay. Jetzt hast du natürlich
fünf Fachbegriffe, was.
Ja, ja, aber jetzt hast du trotzdem ein Tor geöffnet, sage ich einmal so, und zwar das Thema Tierwohl. Ja.
Ja.
Andi, du weißt es, wenn wir jetzt beim Schwein sind, ich glaube seit, ich traue mir zu behaupten, 20, 25 Jahre kenne ich die Kampagnen der diversen Tierschutzorganisationen zum Thema Vollspaltenboden. Da ist viel passiert, es waren viele Skandale. Auf der anderen Seite hat man aber gesehen, der Mensch will trotzdem günstiges Schweinefleisch haben. Und dann ist das Thema Tierwohl gekommen und ihr seid da relativ früh auch gemeinsam mit Hofer draufgesprungen, muss man ganz ehrlich sagen. Ihr habt es jetzt von euch am konsequentesten weiterentwickelt, das Thema Fair zum Tier. Und deine Kollegin, die Tanja Dietrich-Hübner, ist ja da wie ein Testimonial, kann man sagen, war über der Fernsehwerbung. Also ihr habt es ja wirklich voll getragen. Und für mich war das auch so eine positive Entwicklung der letzten Jahre, wo ich mir gedacht habe, gerade auch nach Corona, das Thema Tierwohl, jawohl, da passiert jetzt was. Ja. Jetzt habe ich aber ganz ehrlich gesagt das Gefühl, dass das die Kunden und Kundinnen gerade überhaupt nicht mehr interessiert. Eben Ukraine-Krieg, alles was passiert ist, die Wirtschaft, der geht es nicht gut, Trump und Co., wir wissen die neue Weltordnung noch nicht ganz. Da schaut so aus, jetzt ist uns das Tierwohl wieder ziemlich egal. Und wenn ich jetzt ganz konkret zum Thema Schwein gehe, ja, du hast ja mit dem Lebewesen schon früh auseinandergesetzt. Wie siehst du das Thema jetzt? Bist persönlich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht von den Kunden, dass er letztendlich da wieder komplett egal ist. Ich weiß, das ist jetzt früher vor mir, aber du weißt eh, was ich mache, falls das ich aussehen will.
Ja, also enttäuscht bin ich sicher mal nicht. Ich möchte das Pferd jetzt mal von der hinteren Seite aufzäumen, weil du das so in Frage gestellt hast, ob die Kunden so ungefähr das Argument durchwürdigen. Weißt du, in wie vielen Haushalten ein Hund ist und wie viele Haushalte eine Katze ist? Jeder dritte österreichische Haushalt hat nicht nur eine Katze, sondern 1,5 Katzen, statistisch gesehen. Ja, und jeder fünfte Haushalt, eher viereinhalbte Haushalt so ungefähr, hat einen Hund, aber auch nicht nur einen. Das sind unsere Kunden. Wir wissen, wie sie mit diesen Tieren umgehen. Und wir müssen die Kunden richtig abholen. Wir können nicht von Kundenorientierung reden, sondern wir müssen es leben. Und das bedeutet auch, dass man es auch bewusst machen muss und auch in Vorleistung gehen muss. Und das machen wir und dann funktioniert es auch. Wir haben 50% ungefähr des Fleisches auf Tierwohl. Ja, Bio und Fair zum Tier. Hat immer gesagt, das geht nicht. Nur vor 20 Jahren habe ich es auch erlebt, wie man gesagt hat, bei Bio-Fleisch funktioniert nicht. Man hat ausgewiesen bei der Rollammer so ungefähr 2-3 Prozentpunkte. Ja, wir verkaufen seitdem als Fünffache der Mengen und wir verkaufen nicht nur einen Teil und dann den Rest zum konventionellen Fleisch abwerten. Wir ziehen das durch. Wir haben beim Rindfleisch alleine 32% Biofleischanteil. Du kannst nicht sagen, die Kunden sind nicht konsequent. Das ist nicht wichtig. Man sieht es einfach sehr schön, dass bei einem großen Teil der Kunden sehr aktives Handeln gegeben ist und dass sie sagen, sie wollen sich das leisten, sie suchen danach und das machen. Das ist die eine Kundengruppe, sehr stark im Bio zu Hause. Die zweite Mittelpreissegment, denen, wenn du das ein bisschen fragst, möchten sie es haben, aber wenn du es nur so ins Geschäft einlegst, dann werden sie halt vielleicht wieder schwach und greifen zum günstigen Preis. Und das ist jetzt unsere Verantwortung, das gescheit in die Konzepte im Geschäft hineinzulegen. Und darum haben wir gesagt, der Hofstädter hat praktisch Pferd zum Tier zu werden. Und aufgrund der Organisation und der Größe können wir so ungefähr das so machen, dass der Preis uns nicht durch die Decke geht. Ja? Weil der Vorteil, was wir haben bei der Ganztierverwertung, ist, wir wissen schon Monate voraus, wann wir welche Schweine haben werden, zum Beispiel. Jetzt kommen wir auf Schweinefleisch zu sprechen. Die Mastperiode dauert circa 3-4 Monate. Ja, das heißt, ich weiß schon, wenn die Ferkel beim Mäster eingestellt wird, wann sie zur Schlachtung kommen. Und da kann ich mich darauf einstellen, welche Aktivitäten ich mache, wie es optimieren der Verwertung nicht nur der Nungenbraten, sondern sämtlicher Teilstücke. Und da muss ich den Vorteil dieser Information sehen und nicht den Nachteil, ich muss ja das ganze Schwein verkaufen. Also das ist eine Frage des Zuganges. Das ermöglicht sehr wohl interessante Produkte, interessante Aktionen für Kunden zum richtigen Zeitpunkt, was die Teilstücke betrifft. Ja, und es hat immer diese Gedanken, so ungefähr, es folgt dem Gedanken, weil ich weiß, wann ich was habe, dann kann ich mich voll fokussieren auf die Absatzmaßnahmen. Und darum gelingt es jetzt, dass wir diese 50%-Hürde auch geschafft haben. Und wir wollen die 6%-Hürde. Das sage ich da, da führt kein Weg vorbei. Die Kunden wollen das. Sie sind halt nicht immer so ungefähr so konsequent. Und das ist halt Aufgabe des Händlers, eine Konsequenz zu zeigen und dem Kunden so ungefähr den Rücken zu stärken und es auch preislich ermöglichen. Ich habe vorher schon gesprochen mit diesen Aktionen. Da kann man schon nachhelfen. Und so verkaufen wir auch das ganze Schwein. Was hat der Metzger früher gemacht? Auch nichts anderes.
Wir haben uns jetzt die Zahlen einmal angeschaut, die offiziellen, wo gingen die Tierwohlschweine hin? Der ganz, ganz große Teil zu euch. Dann ist der zweitgrößte Abnehmer schon XXXLutz mit dem Tierwohlschnitzel. Und dann kommt erst Hofer und dann kommen erst andere Abnehmer. Und da wird es aber gleich ganz, ganz niedrig. Ja. Also ihr seid da wirklich mit Billa die Spitze an der Top. Ja. Und jetzt verstehe mich auch nicht falsch, mir taugt das ja total. Ja. Aber trotzdem, da muss ich jetzt nochmal hin. Hättest du nicht auch mehr erwartet, dass da eine Welle losgeht? Weil wenn ich jetzt rede mit der Vermarktungsorganisation oder mit der Branche, mit der Schweinebranche, die sagen, du glaubst gar nicht, wir haben hunderte Bauern gerade, ja, die wollen, die fangen an, wie schaut's aus, wir wollen eigentlich beim Schweinestall was machen, wir würden gern auf Tierwohl gehen, ja, aber es gibt keinen Abnehmer dafür. Also es ist eine ganz eigenartige Situation aktuell, dass vorher war es umgekehrt, da waren die Bauern sehr skeptisch und haben gesagt, nein, wollen wir nicht. So, jetzt sehen sie aber bei den anderen, eigentlich ist es total cool, die Stallsysteme haben sie entwickelt. Ihr habt da echt auch als Biller sehr viel dazu beitragen. Ja. Jetzt haben wir Bauern, die wollen plötzlich und sagen, eigentlich, jetzt bin ich jung, ich darf gerne Stall bauen und jetzt die Organisationen trauen sich, aber jetzt diese Zusage nicht zu geben, weil sie sagen, wir wissen nicht, ob jemand überhaupt einmal in Österreich das Tierwohlfleisch noch braucht.
Ja, du hast das aber jetzt richtig angesprochen. Vor 3-4 Jahren, wenn wir gestartet haben, haben wir die Bauern wirklich mühsam gesucht.
Genau, ja.
Ja. Da war ja Verunsicherung da. Jetzt haben wir bewiesen, dass wir verlässliche Partner sind. Wir haben die längerfristigen Verträge gemacht, wir haben diese Zuschläge gemacht. Und da sieht man, Bauern schauen oft auf andere Bauern. Ja, wie das vorhin, ja, mit einem Programm funktioniert das wirklich, stehen die dazu. Ja, und das hat halt eine Zeit gebraucht, dass sich manche halt erst später das jetzt überlegt haben. Vielleicht können wir auch für Mitbewerb Vorbild sein. Ja, wir möchten halt Kunden motivieren und dann werden wir auch weiter wachsen. Jetzt haben wir mal auf dem Niveau, was wir uns vorgenommen haben. Und du musst immer berücksichtigen, ein Schwein hat so circa 40% Frischfleischteile und 6% geht in die Verarbeitung. Und du musst immer gemeinsam das denken, wenn du so ein Programm machst. Und das bedeutet auch ein bisschen Mut zu haben, weil es ist so ungefähr sonst nicht üblich als Händler so ein bisschen so breiter zu denken und weiter zu blicken. Ja, und das haben wir gemacht und die Bauern schätzen das. Ja, darum wollen sie auch mehr, weil ja, vielleicht schaffen wir es in den nächsten Jahren noch draufzusetzen. Jetzt sind wir beim Konsolidieren des Programms. Aber ich gehe davon aus, dass der nächste Schub da vorne auch kommen wird.
Ja, ich bewundere es total. Also ich muss das wirklich einmal hier im Podcast positiv erwähnen. Wie du weißt, Andi, ich kaufe ja bei euch in Schladming jede Woche zweimal mindestens ein. Also eigentlich die Mitarbeiter kennen mich sehr, sehr gut. Die Kunden eigentlich schon den Einkaufswagen für mich füllen, weil sie wissen, was ich kaufe. Ich bewundere das wirklich, wie konsequent ihr das Thema auch Tierwohl durchzieht, auch in der Bewerbung. Aber das habe ich dich schon mal gefragt und das muss ich dich wieder fragen. Jetzt der Mitbewerb, da ist dir wohl eigentlich gar kein Thema momentan. Ja. Jetzt sage ich einmal, jetzt weiß man, da werdet ihr einfach auch wahrscheinlich dazuzahlen. Ja. Das glaube ich nicht, dass sich das alles hundertprozentig ausgeht, weil dir wohl einfach mehr kostet. Ich weiß nicht, was jetzt, ich glaube, 60 Euro kriegt, glaube ich, ein Schweinebauer aktuell für ein Tierwohlsau mehr wie der konventionelle. Das ist jetzt nicht die Welt, aber wenn ich es jetzt aufs Teilstück runterrechne, da viel Geld, ja.
Und der ist halt 30% mehr, ja.
Okay, dann war 30% mehr. Aber jetzt, jetzt kostet aber bei euch aber die Leverkassem ja nicht 30% mehr wie beim Mitbewerb. So, also irgendwer muss das ja zahlen. Und das heißt, ihr werdet da dazu zahlen. Wie lange kann man sich den Weg jetzt leisten, als Unternehmen? Dass ich sage, ich bleibe dieser Linie treu. Ich weiß, das ist jetzt eigentlich ungewöhnlich, dass ich dich das frage. Aber
ich will es ein bisschen weiter ausholen. Ja. Wir haben Preise gehabt, das Landwirtepreise von 2,30 Notierungspreis, herkömmlich. Und sind jetzt bei, glaube ich, 1,54. Die 60 Cent Unterschied, die wir haben, das ist weniger als diese Marktschwankungen. Das haben wir uns alles leisten können. Da hat keiner so eine Diskussion geführt. Wie das Schwein 2,30 gekauft, kostet haben, haben es alle gekauft, die Ausgangsvoraussetzungen, und die Kunden haben es nach wie vor gekauft. Auf Schnitzel umgelegt sind das ja Preise, die man sich leisten kann. Und wenn der Preisunterschied jetzt die 60 Cent pro Kilo Schlachthälfte und so weiter, wenn die Steuer dazu rechnen, ja, und dann sag, wie viel Schnitzel tue ich aus einem Kilo auszuschneiden, da reden wir von 20, 30 Cent pro Stück Schnitzel, dass man sich das leisten kann. Ich glaube, wenn du ins Gasthaus gehst und ein Bier bestellst, hast du größere Schwankungen oft. Das heißt, wir müssen nur bewusst machen, dass man sich das leisten kann. Das ist auf die Einheit nicht viel. Das ist auch unsere Aufgabe, das heißt, immer wieder zu betonen, man kann es leisten, wir können uns die Marktschwankungen leisten und jetzt können wir uns auch die Programme leisten.
Das heißt, das ist viel, ganz viel
Bewusstseinsbildung. Das ist einfach, es muss uns wert sein, wenn wir ein Lebewesen so ungefähr produzieren und das zur Schlachtung bringen, dann muss es auch unsere Verantwortung sein, da mit dem sorgfältig umzugehen. Einsparungseffekt im Food Waste, das nutzen wir, dass wir nicht alle Kosten weitergeben müssen. Aber wir sagen, es ist eine Optimierung des Programms möglich, weil du eben vorher weißt, was du hast. Und das sind auch Einsparungseffekte. Ja, das heißt, wir müssen nicht immer alle Kosten eins weiterrechnen, sondern wir müssen schauen, wie wir es optimieren. Dadurch sind wir überzeugt, dass wir die Kunden dazu bringen. Es muss das Schnitzel nicht über den Teller hängen, weil meistens hängt es eh nur drüber, weil es so dünn ist. Es sollte gut schmecken. Ja? Man muss es nicht ganz so oft essen, aber es sollte wirklich gut schmecken vom Geschmack, aber auch so, wie es produziert worden ist, also von der Moral, von der Ethik her. Ja? Und dann wird man es auch weiter konsumieren. Und ich möchte beim Schwein nicht nur auf Frischfleisch bleiben. Der größere Teil des Schweines geht sowieso immer mehr in die Verarbeitung. Die Kunden sind oft mehr Schinkenkunden als Schnitzelkunden. Das war ein Spruch von mir. Ja? Mhm. Das heißt, wir dürfen nicht nur beim Schnitzel bleiben.
Hey, aber da haben wir jetzt ein anderes Thema, wenn ich das jetzt ein bisschen kritisch anmerken darf, zu den Wurstverarbeitern in Österreich. Zum einen kämpfen die brutal. Ich habe es ja mal gesehen, jetzt, es ist ja veröffentlicht worden, und wie viel sind die Lebensmittelpreise teurer geworden. Da war ja Wurst und Speck kaum dabei. Also die sind ziemlich stabil geblieben von Preiserhöhungen, sage ich mal. Und gleichzeitig weiß ich, dass die Branche brutal unter Druck ist. Ja. Und da wird ja, dann ist das Thema Herkunft ja wieder nicht mehr so wichtig, ja, weil die natürlich jetzt sagen, okay, wenn ich so wenig Zeug kriege dafür, muss ich schauen, dass ich deutsche Rohware reinkriege, spanische Rohware gerade reinkriege, weil die Sau von Spanien gerade billiger ist. Da kommt man für, der Sektor steht brutal unter Druck.
Natürlich steht er unter Druck, aber die Argumente erinnern mich so an die Wiener Linien, wenn es heißt, die 101 Gründe, warum ich kein Ticket habe. Ja, so Ausreden. Entschuldigung, ich muss sagen, es gibt die Überkapazitäten haben nicht wir geschaffen in der Branche. Das hat sie sich selber geschaffen, die Branche. Ja, aber das ist der Hauptgrund, warum sie so unter Druck sind. Aufgrund der Verarbeitungskapazitäten könnte man Österreich doppelt so groß machen. Also nicht nur 9 Millionen Einwohner, sondern fast 20 Millionen Einwohner machen. Und wir könnten sie selbst versorgen. Aber, so groß sind die Überkapazitäten. Und sie machen sich selber die Preise kaputt, nicht wir.
Aber ihr habt halt auch noch ein Werk gebaut in Eberstahl-Zell. Ihr verarbeitet euch jetzt auch sehr viel, wo aus der Branche her ja, hat das sein müssen, dass jetzt quasi ein Lebensmittelhändler selber Fleisch verarbeiten anfängt. Wurst, ich weiß nicht, ob sie Schinken auch produziert. Kommt man jetzt da nicht sagen, quasi, ja, warum habt ihr den Schritt gesetzt? Man darf es natürlich machen. Ja.
Wir haben keinen Neubau gemacht, sondern der stammt aus der ADEC-Zeit, wo wir den übernommen haben.
Okay.
Ja, der ist nicht neu, sondern wir haben nur jetzt die Pferd- und Tiersortimente, die für die Feinkost bestimmt sind, dort abgewickelt. Und da ist auch der Schinken dabei. Ist nur Verschiebung. Natürlich möchten wir jetzt erst einen eigenen Betrieb auslasten, weil wir die ganzen Tiere verwerten. Alles wird verwertet. Und das mache ich natürlich gleich im eigenen Haus, weil das kosteneffizienter ist. Also,
Aber der Sektor ist unter Druck.
Ja, hat ursprünglich zwei Verarbeitungsbetriebe, einen auch in Hohenems. Das übersieht man. Ja. Den haben wir vor 5 Jahren schon geschlossen. Also wir haben es eher reduziert, die Kapazität, als erweitert. Ja. Ja, so wird gerettet, der Branche.
Aber es ist schwierig für die Branche. Aber wenn du sagst, das sind die Überkapazitäten, das heißt, das wird ja selben. Das wird die nächsten Jahre noch brutaler werden für den Sektor quasi, oder?
Ja, weil die Kapazitäten teilweise durch große Ausbaustufen von Verarbeitungsbetrieben erweitert wurden. Das ist eine Entwicklung und gleichzeitig geht der Konsum von Wurst zurück. Mhm. Und jetzt musst du dir vorstellen, das eine ist mehr Kapazität und geringere Nachfrage, das tut weh. Mhm. Und das will keiner aufgeben. Und das bedeutet, sie erzeugen sich selber einen Wettbewerb und den machen sie nur im Prinzip auf Österreich, weil die wenig Fleischverarbeitungsbetriebe sind am internationalen Markt erfolgreich.
Und ein Thema noch, dann lassen wir Schwein, weil ich möchte schon zum Rind mit dir, aber ganz spezielle Frage noch. Du weißt, wir haben ab 2034 eine neue gesetzliche Grundlage. Ich war jetzt gerade vorige Woche bei einem tollen Schweinebauern in Oberösterreich, der hat das schon umgebaut, diesen E-Best-Standard. Und größere Buchtengröße, all diese Dinge.
Bewährungsbucht.
Genau. Siehst du das grundsätzlich positiv? Sagst du, okay, dieser gesetzliche Mindeststandard ab 2034, das ist das, wo ich sage, okay, das passt. Auch für dich, du kennst dich da aus. Oder wie siehst du diesen Schritt? Ganz ehrlich jetzt.
Der Schritt ist überfällig, ja. Wir wollen das Vertrauen der Kunden haben, weil die Kunden können ausweichen. Die sagen, wenn du das nicht machst, isst man nur mehr Huhn oder ich werde zum Vegetarier. Jetzt tue ich es ein bisschen überzeichnen. Die Branche muss sich selber auch um die Kunden kümmern. Wir machen es und die Branche ist gut beraten, nicht negativ Botschaften zu lancieren, weil so wie man die Tiere haltet, würde man den eigenen Hund, die eigene Katze nicht halten. Ja, und man möchte es ja nicht. Ja. Man möchte vielleicht wegschauen, dass man es sich vereinfacht, aber es ist auch hier wieder die Aufgabe, in Vorleistung zu gehen. Ja, es reicht nicht aus, statt Kastenstand Ferkelschutzkorb nur zu sagen, sondern ich muss auch verbesserte Systeme haben, mit der Zeit mitgehen, wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse andere sind. Um deine Frage zu beantworten, ob genau diese Systeme die Lösung für den Betrieb sind, da kann man schon ein bisschen diskutieren. Für manchen ja, für andere empfehle ich schon ungefähr, wie im Biobereich das zu machen, weil dann kann man umentscheiden, mache ich Bio oder konventionell. Weil bei Bio sind Kassenstände generell verboten oder solche Einrichtungen. Da gibt es auch noch das sogenannte Gruppensäugen. Das heißt, mehrere Sauen sind mit ihren Ferkel geeint und in einer Box und schaut herrlich aus und das funktioniert auch gut. Ja. Also für den Betrieb würde es vielleicht mehr Flexibilität bedeuten. Aber die Frage ist, ob er das für sich auch so beantwortet. Und meistens hängt es mit einer Generationenfrage zusammen. Ob die nächste Generation schaut, wenn sie investiert, ob sie Chancen haben, die Investitionen reinzubekommen oder rückzuverdienen. Ja? Das heißt, der muss an das glauben, dass das Haltungssystem für die Zukunft erforderlich ist, dass er den Absatz hat. Weil nur über den Absatz kann er sogar die Investition rückverdienen.
Genau, so und jetzt sage ich mal, Andi, du weißt, unser Podcast wird nicht nur im urbanen Bereich sehr viel gehört, sondern auch viele Bäuerinnen und Bauern. Jetzt sitzt du da quasi vor Biller und jetzt weiß ich, dass sehr viele Schweinebauern wahrscheinlich den Podcast hören werden. Was würdest du jetzt, du als Andi Steidl, in deiner ganzen Erfahrungswelt sagen zu einem jungen Schweinebauern, 25, 28 Jahre alt, der fragt dich jetzt, was soll ich jetzt für einen Stall bauen? Was für ein System soll ich machen? Soll ich ganz klassisch wieder halt den Mindeststandard, der was 2034 dann gebraucht wird, machen? Oder soll ich mich drüber trauen über einen Tierwohlstall? Was würdest du, kannst du dem irgendwas empfehlen oder sagst, nein, das kann ich momentan auch nicht?
Nein, man darf nicht scheiteln. Das ist gefährlich, weil jeder Bauer andere Ausgangsvoraussetzungen hat. Weil ich weiß nicht, wie alt sein Stall ist. Ich weiß nicht, wie alt er selber ist, was er für praktisch Perspektive hat. Ich weiß auch nicht die Flächenausstattung mit Futter. Ich weiß auch jetzt, die Frage hast du in den Raum gestellt, ist er Mester, ist er Züchter? Ja. Also da gibt es viele Dinge abzuklären. Was er nicht machen soll, er soll es machen, weil es muss oder weil irgendein anderer ihm das einredet. Er muss eine Überzeugung für das bekommen. Und das ist eine ganz zentrale Entscheidung, wenn er investiert. Und da muss er wissen, passt es zu dem, wo ich hin will? Passt es zu meinen Kunden, die ich hier ansprechen will? Und dann kannst du erst die richtige Entscheidung treffen. Wenn du von mir ein Patentrezept erwartest, dann habe ich schon einen Fehler gemacht. Ja, also für manchen Betrieben würde ich sehr wohl empfehlen, an die Zukunft zu denken. Und die Zukunft der Kunden sagt aus, dass die sensiblen Kunden, die heute noch jung sind, vielleicht den Kühlschrank sehr stark kontrolliert haben zu Hause, sind die Kunden von morgen. Und wenn ich eine Investition treffe, dann muss ich an die Kunden denken. Ich habe das Beispiel bei den Eiern gebracht. Die rutschen ordentlich nach, die Kunden. Und wir sind deshalb überzeugt, dass der Anteil der Tierwohlkunden mehr wird. Der Fleischkonsum wird nicht mehr, aber der Anteil der Tierwohlkunden wird garantiert mehr.
Und dann ist mir letzte Woche bei dem Schweinebauern in der Diskussion was eingefallen, wie ich selber bei mir daheim Stall gebaut habe. Da war ich auch noch sehr jung, sage ich mal, seit schon einige Zeit her. Und mein wichtigstes Argument war eigentlich gar kein ökonomisches, sondern ich habe mir die Frage gestellt, ich gehe jetzt in den Stall in den nächsten vielleicht 35, 40 Jahren jeden Tag zweimal rein. Und wie möchte ich eigentlich meinen Arbeitsplatz gestalten? Das war mein Hauptargument, wie ich den Stall gebaut habe, weil ich mir gedacht habe, wenn ich zweimal da reingehen muss, muss ich mich in erster Linie so identifizieren damit und so wohlfühlen damit. Und das hat der Schweinebauer zu mir, der Thomas Reisecker, gesagt, ja, ich glaube, das haben sie noch gar nicht diskutiert in der Schweinebranche. Wie geht es dir als Mensch mit dem Haltungssystem? Weil die ganze Branche total getrimmt ist auf Effizienz. Ja? Viel ärger wie vielleicht bei uns in der Rinderhaltung. Ja?
Stimmt sicher.
Da hat die Frage fast gar nicht Platz. Er hat gesagt, das ist einmal spannend, über das muss man mal nachdenken. Ja? Aber das war so für mich halt beim Umbauen. Ich habe damals zu meiner Frau gesagt, ich war schon Bio und ich habe gesagt, wir machen das einfach so cool und so groß, dass ich habe die nächsten 40 Jahre, da können Regelungen rauskommen bei Bio, das wird immer passen von den Zentimetern, weil wir es einfach brutal übertrieben haben, aber gar nicht jetzt rechnerisch runterbrochen, sondern wir haben gesagt, das muss in erster Linie uns Spaß machen, wenn ich in den Stall gehe. Ja.
Ja.
Also ist das
ja, ist total super, weil ich sage, du musst die Arbeit gern machen.
Ja.
Und ich habe nie Angst gehabt vor dem vielen Arbeiten. Ich habe Angst, wenn ich Arbeit nicht gern mache. Und es ist nicht so viel mehr, wie man es immer glaubt. Da kann man ja sich die Betriebe anschauen, die es ja gibt, die umgestellt haben. Am Anfang sieht man, ja, das ist so viel mehr Arbeit. Und dann überlegen sie auf einmal, wie sie das optimieren können. Und fragst, und wie geht's dabei? Und dann merkst du einfach so diese Erleichterung und Überzeugung. Ja? Ab und zu muss man fast so ungefähr sich selber zum Glück zwingen durch so eine Entscheidung. Ja? Und das Interessante ist, wir haben jährlich immer so Treffen mit diesen Pferd- und Tierbauern. Und das sind andere Bauern. Ich bin bei so vielen Bauernveranstaltungen gewesen. Erstens männlich-weiblich. Die kommen durchwegs zu zweit. Ja, 80% der Bauern kommen zu zweit. Die teilen sich das. Sie identifizieren sich gleich. Und nicht, das ist der Job so ungefähr im Stall zur Frau und das am Acker ist das der Job vom Mann. Nein. Sie machen es gemeinsam, weil sie gesagt haben, wenn wir einen Betrieb weiterführen wollen, möchten wir den Betrieb anders führen. Und das ist so schön, wenn so eine Generation zur eigenen Position kommt und sagt, ich mache nicht das nur weiter, was da ist, sondern ich habe eine eigene Meinung und eine Überzeugung so ungefähr, wie ich heute Landwirtschaft noch betreiben will. Und wenn ich in die tierische Produktion gehe, dann möchte ich es auch so und so haben. Ja, das ist, du hast es angesprochen, Arbeit muss man gern tun. Arbeit tut nicht weh, Arbeit, wenn man sie gern tut, ist eine schöne Sache.
Also das ist was Wichtiges gesagt, das passt wieder für alle, die was in einem Büro in der Stadt arbeiten. Man sollte nicht Angst haben vor viel Arbeit, sondern eigentlich muss man sich überlegen, was mache ich nicht gern, weil es heißt immer nur nicht viel arbeiten. Ja? Aber eigentlich, wenn ich was gern mache, dann ist ja das gar kein so Thema, wie lange ich dann wirklich dran sitze.
Ja, ist ja interessant. Ja, es gibt ja diese ganzen Baupreismodelle, wo man dann einreichen muss, wie viel Zeit man im Stall verbringt, tägliche Arbeitszeit, verschiebbare, also wöchentliche Arbeitszeiten. Ja, die ist der Schweinemaus, die ist nicht so die Sparte, wo extrem viel im Stall verbraucht. Fast nicht, dass die Bauern wenig arbeiten, aber hätte mehr Zeit, bestimmte Arbeiten zu machen, die vielleicht Spaß machen, wo er draußen ist und nicht nur im geschlossenen Raum. Ja, das geht durchwegs, ist eine Frage der Organisation. Ja, aber wichtig ist, er muss auch Freude haben, wenn er den Betrieb so ungefähr seinen Branchenkollegen, seinen Freunden und vielleicht Kunden herzeigt.
Haben wir jetzt einen super Tipp quasi für die Schweinebauern. Danke dafür, du hast jetzt echt gute Argumente geliefert. Schau, vielleicht fangen wir jetzt mal zum Nachdenken an und sagen, vielleicht muss das einmal so sein. Ist ja mal zumindest auch ein Zugang, dass ich sage, vielleicht mache ich einfach ein Tier, wo ich stehe. Auch wenn er sich vielleicht nicht bis auf den letzten Cent total rechnet, aber ich habe eine super Lebensqualität, weil mir das einfach taugt. Jetzt komme ich zu dir zum Thema Rind. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Rindfleisch ist ja durch die der Preis durch die Decke gegangen, Verfügbarkeit eher gering, das ist noch nicht so viel besser geworden und ihr seid ja da auch vorgeprescht, ihr habt ja vor einigen Jahren die Marke Almo gekauft oder gehört jetzt euch oder nein, nicht, okay, du erklärst mir das jetzt.
Den Bauern noch.
Okay, den gehört den Bauern, ihr vertreibt es zumindest und das ist ja auch ein Tierwohlprogramm, kann man sagen, oder? Ja, und da habe ich das Gefühl, das funktioniert, also beim Rind habe ich ein besseres Gefühl wie aktuell beim Schwein, so jetzt vor der Außenwahrnehmung.
Ja, wobei Rind hat schon mehr Tradition bei uns im Haus. Aber für mich funktioniert Schwein auch, weil da haben wir ganz andere Hürden meistern müssen. Weil beim Schwein hat man sich früher nie so beschäftigt. Beim Rind hat es schon viel früher so Programme gegeben. Und wir kooperieren mit dem Almo-Verein und das hat es einfach geheißen, das funktioniert nicht. Es hängt von den Personen ab. Es ist fantastische Arbeit, was die Leute dort machen. Ja, wie sie die reinhängen, wie sie die mit identifizieren. Und der Unterschied zum Schwein ist, wir haben beim Pferd zum Tier 50 Schweinebauern. Ja, und jetzt bei Pferd zum Tier Almo-Programm, glaube ich, sind es 400 Bauern und dann kommen noch über 1000 Bauern dazu, Rinderbauern beim Bio-Rind. Ja. Du hast eine ganz andere Struktur, Rinderbauern, und du hast eine vielfältigere Struktur. Wir haben ja die Vorschrift mit der ganzen Weidehaltung. Das heißt, wir sind in 5 Bundesländern mit vielen kleinen Betrieben quasi in Berührung. Das kennen wir nicht selber, da braucht man Partner wie die Erzeugergemeinschaft und den Almo-Verein. Und dann gelingt es. Und da gibt es eine Überzeugung, da gibt es sogar richtig viel Herzblut drinnen, dass sie die Bauern motivieren. Und am Anfang vor, glaube ich, 4 Jahren haben wir gesagt, 1.500, 2.000 Rinder nehmen wir uns vor, Ochsen. Jetzt sind wir bei 6.000. Wow. Aber Ochs braucht ja 2,5 Jahre, bis der soweit ist. Das heißt, da ist gleich von Beginn an sehr konsequente Arbeit gemacht worden. Die Programme zeigen auch bei den Bauern so ungefähr, dass sie mit der Preisstellung und mit der Abnahme zufrieden sind. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir auf die 8.000 jetzt gehen. Ja.
Also das heißt, das wird auch gekauft?
Das wird gekauft, das brauchen wir. Ja, das wird so sein, dass wir im nächsten Jahr ungefähr die Vollausbaustufe mit großer Wahrscheinlichkeit erreichen. Ja, dass wir den Hofstädter zu 100% Tierwohl haben. Ja. Und das geht nur mit überzeugten Bauern. Das können wir nicht machen. Wir sind quasi in einem Büro in Wiener Neudorf. Da musst du Vertrauen wechselseitiges haben. Du musst die verstehen. Ja, ist nicht immer so, dass man einer Meinung ist. Aber du musst wirklich eine gute Vertrauensbasis haben. Und da kannst du was machen. Und dann kannst du die Kunden gut abholen mit besonderen Produkten, die schmecken, die gut so ungefähr nachhaltig erzeugt werden sind. Und da kannst du auch den Bauern eine langfristige Garantie geben. Ja. Weil im Grünland hat der Bauer nicht viele Alternativen, Milch oder Rindfleisch zu produzieren. Ja, ein paar Schafe noch. Ja.
Jetzt war ja groß in den Medien Mercosur, wo jetzt plötzlich alle Händler groß in den Medien kundgetan haben, nein, wir werden nie Mercosur-Fleisch verkaufen. Also aus dem südamerikanischen Raum, Gastronomie, wissen wir ja, die macht es eh schon immer und wird jetzt natürlich auch diesen Hebel nutzen. Ihr habt ja Rind rein aus Österreich, aber wie glaubst du das Mercosur, wie wird sich das dann in Österreich niederschlagen?
Also wir haben alle Fleischarten zu 100% aus Österreich. Ja? Und das ist so Populismus, wenn man sich nachher da auf vorne hinstellt. Ja, wenn man beim Huhn sich da das Dirndl schon offen lässt oder bei der Butte, dann weiß ich nicht, was in 10 Jahren ist, wenn die Grenzen offen sind. Ich habe aber persönlich nicht so Angst vor Mercosur, weil die Menge, die da im Zollkontingent ist, verschwindend klein ist. Also wir dann weit mehr aus Europa exportieren, als da reinkäme. Hm. Also das ist ein bisschen Politik, Stammtisch, würde ich sagen, darf man nicht Bauern verunsichern, sondern macht man gute Konzepte, ist die Antwort. Ja.
Und das heißt, diese Beispiele. Aber du sagst, eine gute österreichische Kalbin, ein Ochs, ein Stier passt. Wo haben wir da beim Rindfleisch noch Potenzial? Die klassische Stiermast, wie siehst du die? Also konventionelle Stiermast in Niederösterreich.
Nein, meine Überzeugung ist, ein Rind gehört ins Grünland. Und nicht mehr ins Übergangsgebiet des Ackerwald. Das Rind hat die Fähigkeit, Gras zu verwerten. Das kennen wir Menschen nicht. Aus Nachhaltigkeitsgründen und so weiter, sage ich, im Acker soll ich die Kunden so direkt bedienen. Ja, und der Wiederkäuer, sage ich, das Rind als Wiederkäuer ist wirklich ein Phänomen, dass sie einfach unsere schönen Wiesen, Weiden und so weiter veredeln können. Und ich leite daraus ab, dass man eigentlich Ochs- und Kalbinnenproduktionen forcieren sollte in diese Gebiete, neben der Milchproduktion. Die eine oder andere so ungefähr Kernel schaufelt, vertragt schon. Also ich meine, so dogmatisch muss man auch nicht sein. Aber Übergangsgebiete haben ein Problem auch aus Sicht der Bauern. Wollen sie die Investition noch tätigen? Weil der hat die Alternative des Ackerbaus. Ja, und ich glaube, leichter tut sich der reine Grünlandbauer, weil der sagt, okay, wenn ich dort leben möchte und wenn ich so ungefähr die grünen Wiesen dort habe, auch für den Fremdenverkehr, aber auch fürs eigene Wohltun, dann sind Ochsen und Kalbinnen neben der Milch eine sehr interessante Geschichte.
Jetzt ist ja das Thema Mutterkuhhaltung ziemlich zusammengebrochen in Österreich. Das war stark gefördert. Man hat dann gesagt, ach, das bringt eigentlich nichts. Ein KW pro Kuh pro Jahr, der Erlös ist zu gering. Man hat das Ganze mit Förderungen gestützt. Das System ist ja nicht mehr wirklich sehr stark jetzt. Jetzt kommt die neue GAP-Periode ab 2021 und ich bin da in einige Diskussionsprozesse eingebunden, wo jetzt darüber diskutiert wird, was tun wir mit der Mutterkuhhaltung. Ja? Wo verschiebt man in Zukunft die Gelder hin? Würdest du wünschen aus Sicht des Händlers, dass wieder mehr Förderung für Mutterkuhbetriebe gibt oder ist das eigentlich eh zu wenig effizient dann für die Fleischproduktion?
Die echte Mutterkuhhaltung ist die beste Form der Rindfleischproduktion. Die nachhaltigste, tierfreundlichste Form, weil da ist der Stier in der Herde, der hält den Zaum. Die Abläufe passen, es gibt ungefähr diese natürliche Trennung, die ja in der Natur würde so ungefähr nach circa 9, 10, 11 Monaten ungefähr das Kalb noch einmal gesagt, so, es kommt Nachwuchs, sucht das ungefähr eine andere Futterquelle. Ja, und genau dort greift man beim Jungen ein und entnimmt das Tier der Herde. Also das ist die schönste Geschichte um die Tierhaltung. Das Kraftfutter ist die Milch der Kuh, die wieder nur Gras frisst, also Verwertung des Grünland pur. Also es ist für mich die schönste Form, so ungefähr der Rinderproduktion. Warum sie auch rückläufig ist, weil die Programme der Ochsenproduktion Alternativen sind, die arbeitswirtschaftlich einfacher sind. Ja, weil für das ist die Mutterkuhhaltung eine Zwischenstellung zwischen einer Ochsenmaust und einer Milchviehhaltung. Ja. Das heißt nicht, dass das jetzt gut oder schlecht ist, sondern für die Betriebskonstellationen braucht es unterschiedliche Angebote. Ich glaube, es braucht beides, je nach Betriebstyp. Ja. Wir brauchen auch die Kälber für die Rinderproduktion. Die kommen nicht nur mehr aus der Milchproduktion. Die Anzahl der Milchkühe ist ja nicht steigend, sondern eher abnehmend. Die Genetik wird immer milchbetonter, also für den Mast wenig geeignet. Ja. Also es gibt schon Gründe dafür, warum man so ungefähr dieses Kulturgut, Mutterkuhhaltung ungefähr aufrechterhalten sollte. Ja. Aber es ist jetzt nicht nur das eine zu machen, sondern es muss richtig eingebettet werden zu den anderen Programmen. Auch der Ochsenproduzent braucht die Einsteller, weil es ist ja nicht nur ein Jungrind, das rauskommt, es kommt durchwegs auch aus der Mutterkuh.
Mhm. Mir ist so gegangen, ich habe mich vor einem Jahr mal interessiert, weil man denkt, ob ich nicht vielleicht in das Almo-Programm einsteige. Aber als Bio nicht einfach, das umzusetzen, ist vielleicht auch nicht das Richtige. Aber da habe ich auch gesehen, also Bio-Einsteller zum Finden war vor einem Jahr fast unmöglich. Jetzt, glaube ich, geht es wieder.
Nein, ist sehr schwer, aber weil europäische Marktverwerfungen haben durch Seuchen in Frankreich, die traditionellerweise nach Italien geliefert haben, sind die gesperrt. Und jetzt ist es für die österreichischen Einstellerproduzenten sehr lukrativ, diese Märkte zu bedienen. Also der Rindfleischpreis, du hast es angesprochen, ist derzeit sehr hoch geworden durch diese knappen Angebote in ganz Europa und international hohe Nachfrage. Und das spielt sich auch im Lebendtierbereich auch ganz stark bei den Einstellern. Also fleischbetonte Einsteller, die sind gutes Wert. Die Italiener freuen sich. Die zahlen auch fast jeden Preis, ja, anscheinend.
Andi, du bist überall so super souverän drauf. Wir müssen mit dir 2, 3 Podcasts aufnehmen. Aber die Zeit ist schon fortgeschritten und jetzt möchte ich noch zu einem ganz wichtigen Abschlussthema kommen, Bio. Das ist ja, glaube ich, schon ein Herzensthema von dir. Wie ist das eigentlich gekommen? War das in dir schon rein bei der Arma damals oder wie ist da so eine Liebe zu Bio entstanden?
Jetzt könnte ich sagen, ich habe in der Landwirtschaftsschule einen Lehrer gehabt, der hat sich so gegenüber Bio lustig gemacht, dass er uns richtig interessiert hat. Okay. Aber so ist es ungefähr als Schüler, wenn man ein bisschen beginnt, das zu hinterfragen bei Lehrern, es hat schon neugierig gemacht. Und da war Bio vor doch 45 Jahren so ungefähr erst so erste Pflänzchen. Und wenn man die als Spinner abtut, beginnt man das zu hinterfragen, wenn nur dazu der Lehrer nicht der stärkste Lehrer ist. Ja? Und dann schaust du auch die Beispiele schon mal an. Ja? Und es ist interessant, was daraus geworden ist. Und es gibt die Faszination in der Landwirtschaft ist, dass der Biobauer ja in seinen Wahlmöglichkeiten des Eingriffes mit Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln und so weiter sehr eingeschränkt ist. Und sie schaffen es trotzdem. es ist eben anspruchsvoller, extrem anspruchsvoll. Wann ist der richtige Zeitpunkt, so ungefähr die zulässigen Mittel im Obstbau einzusetzen? Und mich hat immer die Herausforderung schon interessiert. Ja. Und es zeigt auch, das geht. Weil wir oft sagen, im kommerziellen Bereich, das geht ja nicht. Dann sage ich, schaut es rüber im Biobereich. Die müssen es auch schaffen. Und also, früher haben wir es geschafft. Ja. Und das ist schon so, das ist der Reiz der Herausforderung. Das habe ich schon immer in mir getragen. Ja,
ja, absolut. Und ich weiß aber auch, dass die da gibt es einige Bauern auch, die was, ja, ich sage es jetzt einmal so, die nicht nur die größte Freude mit dir haben, ja. Wenn wir jetzt auf das Thema Milchbio sprechen kommen, weil du halt einer bist, der fordert, glaube ich, wirklich im Biobereich konsequent, dass die Kuh auf der Weide ist. Ja. Natürlich war die erste Marke, was gesagt hat, 365 Tage Freilauf. Das, glaube ich, kommt aus von dir. Ja. Und ich weiß, da hast du brutalen Widerstand gehabt. Also da bist du gescholten worden in Österreich.
Ja, aber das ist nicht von mir. Die Bioverordnung, die es, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre schon gibt, hat das immer als Grundsatz schon drinnen gehabt. Also die Weidehaltung. Sprichst jetzt vom Laufstall, das heißt die Bewegungsfreiheit des Tieres ist eine der Grundfreiheiten und wenn Bio sagt, sie sind tierfreundlich, dann müssen sie auch was machen. Und wir haben es versucht mit Überzeugung bei den Bauern, sind auch, haben uns teilweise 10.000 gebissen, du hast das jetzt angesprochen und unser Lösungsansatz war jetzt ein anderer. Wir sammeln getrennt. Wir suchen die Bauern aus, die so ungefähr einen Laufstall haben, wo die Tiere quasi jederzeit frei so ungefähr wählen können, ob sie rausgehen ins Freie. Die hat ja kein Problem mit Schneid, das ist herrlich. Ja. Aber wir sammeln die Milch separat. Das heißt, die Kosten haben wir in der Milchsammlung und in der Molkerei in der Trennung. Und ich zwinge nicht den Bauern rein. Weil man gesehen hat, das gelingt uns sowieso nicht. Die Bauern haben auch eigene Meinung oder eigene Position. Wir haben es zwar versucht, aber das funktioniert nicht. Sondern du musst das einfach durch getrennte Sammlungen hinbekommen. Dann kannst du diese Aussage wirklich tätigen, 365 Tage, 24 Stunden. Und nicht mal einmal am Tag erst frische Luft schnappen. Das brauchen die Tiere, dass sie sich wohlfühlen. Sie brauchen Sozialkontakt, sind sehr soziale Tiere. Mit diesen ganzen Rangordnungen und so weiter. Du bist ja Rinderbauer, du weißt, wie es abspielt. Und wenn du das regelmäßig machst, hast du in der Bewirtschaftung kein Problem. Wenn man kann jeder mal sagt, er macht das dreimal in der Woche, dann glaube ich nicht, dass er bei mir sehr glaubwürdig ist. Weil die Kühe haben keinen Outlook-Kalender, so wie wir am Computer. Und wenn du die Kühe mal eine Zeit im Stall gehabt hast und du lässt das raus, dann weißt du, was abgeht. Mhm. Und da wirst du das nicht so schnell erreiten. Das brauchen sie erst dann immer so ungefähr das Ausleben des eigenen Bewegungsdranges, ja, würde ich mal sagen. Das war schon in der Schule so, wie wir das erste Mal die Tiere auf die Weide getrieben haben, da haben wir alle ausrucken müssen, weil sie immer durch jeden Zaun durchgegangen sind. Mhm. Ja, und jetzt sage ich auch immer, es zeigt ja der große Teil der Bauern, dass es geht. Ja. Wir haben ja, glaube ich, ca. 70% der Betriebe in diesem Gebiet, wo wir sammeln, auf Laufstallbasis. Das funktioniert bei den 70%. Ich muss ja nicht mehr um die 30% mitkümmern, sondern wenn ich mit den 70% den Mengenbedarf abdecken kann. Ja. Es ist Organisation und es kostet natürlich auch was, wenn man eine getrennte Sammlung macht, aber da geht es auch wieder um die Glaubwürdigkeit gegenüber den Kunden. Also was wir vorher im kommerziellen Bereich gesprochen haben, muss ich sagen, im erhöhten Maße ist es die Verantwortung einer Marke, ja natürlich, dass sie hier in Vorleistung tritt.
Ja. Man, da habt ihr wirklich für mich auch, ich trinke ja jeden Tag einen Liter Milch, sagt das ja immer voll stolz und ich trinke die Bio-Heimilch. Das ist, glaube ich, so die Top-Top. Mehr gibt es nicht mehr drüber. Aber da sage ich wirklich, die gönne ich mir. Ja. War ein irrsinniger Kampf übrigens, dass wir die in Biller Schlabing gekriegt haben. Da habe ich viermal agieren müssen, ja, weil ich gesagt habe, ich finde das nicht okay, dass ich die da nicht kriege.
Die ist ja voller Stolz, ja. Weißt du, warum auch?
Eicher-Filialleiter hat gesagt, ja, die trinke ich bei uns keiner. Ich habe gesagt, weil ich brauche schon 7 Liter in der Woche, Minimum nur für mich persönlich. Jetzt haben sie 2-3 Kartonen jede Woche dreistehen. Aber ich finde das Produkt Bio-Heimlich, was ihr da habt, ist wirklich so das für mich das absolute Top-Produkt.
Ja, das ist ein Premium-Produkt und es gibt ja fast kein Frischmilch mehr, keine echte Frischmilch.
Genau, deswegen taugt es mir so.
Also, ja,
gut, dass du das sagst jetzt. Ja. Ja.
Und auch da siehst du die Zusammenhänge. Man hat ja die silofreien Gebiete gehabt wegen einem Käse. Mhm. Weil mit dem Silo hast du ja die Clostridien sonst dabei und hast immer Fellgärungen gehabt. Ja, das kann man halt technologisch auch gut in den Griff kommen mit diesen Zentrifugen und so weiter. Das haben wir alles verboten. Wir docken nur dann, wie wir es früher gemacht haben und können so eine Premium-Milch anbieten, wo ich sage, ja, die hat so einen Hat einen Geschmack und natürlich der natürliche Fettgehalt, das macht es auch aus.
Genau, so, und danke jetzt, dass du das gesagt hast wegen der Frischmilch, weil ich sage das so oft, ich kaufe mir ja auch Milch, weil mir genau dieses Lebensmittel ja deswegen so taugt, weil es lebt, ja, weil es frisch ist. Und jetzt ist aber natürlich da der Trend passiert in den letzten 20 Jahren zu länger frisch. Die Haltbarmilch hat es eh schon immer gegeben. Und da sagen immer die Molkereien, der Handel ist schuld, die wollten dieses länger frisch. Wer hat das wirklich, oder ist der Kunde, weil es bequem ist? Aber eigentlich gibt es ja nicht kein geileres Produkt, wo ich sage, okay, das hat 4, 5, 6 Tage. Ich meine, und die geht ja eh weit drüber.
Also ja, weil man ist heute schon so sauber beim Bauern produziert. Und
du, 4, 5 Tage später, nach dem Datum trinke ich die noch wieder. Ist überhaupt kein Problem, weil das riecht jetzt ja bei der Frischmilch. Mich eh sofort, gell?
Aber ja, aber du sprichst ja was an, der bequemere Weg ist in Summe. Ja, wenn ich heute die Milch jeden Tag, in dem Fall haben wir wirklich nur jeden Tag abholen, steht auf das Abholdatum drauf, jeden Tag muss ich die produzieren. ESL-Milch, eine länger frische Milch, tust du einmal oder zweimal in der Woche produzieren. Und so läuft halt die Maschine so ungefähr von der Früh bis auf die Nacht und bei uns läuft es halt 2, 3 Stunden. Wir dann es auch nicht baktofugieren. Das ist so eine Zentrifuge, die nicht nur Rahm von Magermilch trennt, sondern da wird ungefähr was ausgeschleudert, einfach Schmutzpartikel hin. Ja? Na, aber da geht nicht nur Schmutz weg, sondern geht auch was Gutes weg. Und das macht man nicht. Ja? Also man kann Milch auch zu Tode verarbeiten. Da geht es ja nicht immer nur um Hitze, sondern mechanische Beanspruchung. Also wir lassen uns bei ja natürlich doch immer was einfallen, wo ich sage, es muss einfach schmecken, es muss was Besonderes sein. Und ich glaube, dass die Kunden das honorieren. Das heißt nicht, dass alle gleich sind, aber wenn du so ein Milchtrinker bist, dann wirst du den Unterschied schnell kennen nachher. Ja. Also das ist auch unsere Aufgabe, darüber nachzudenken, so wie man es macht, einfach das laufen zu lassen. Und dann darf man nicht mehr alle 3 Tage das produzieren, sondern einmal in der Woche und dann haben wir es alle 10 Tage, weil das wird immer billiger.
Genau.
Und wird das Produkt hochwertiger dadurch? Ich glaube es nicht. Und darum macht man einen anderen Weg. Ja. Nein, wir bieten auch ESL-Milch an, also wahlfrei, mit einer Bevormunden, wenn wir es uns da leisten können. Aber wir sind schon stolz auf das Produkt. Ja.
Also ich darf es auch wirklich sein. Also das ist eines meiner Lieblingsprodukte, das muss ich wirklich sagen. Wie geht es generell? Also der Marke ja natürlich, Bio, jetzt waren ja gerade die letzten Roll-Amazonen da, Bio hält sich ja erstaunlicherweise trotz aller wirtschaftlichen Verwerfungen stabil. Da ist generell Bio was Gewaltiges gelungen und ich glaube aber auch ja natürlich, oder? Ist nach wie vor gut am Weg, oder?
Ja, es ist einfach schön, sowas zu haben, so eine Marke, ja. Wir sind jetzt im 32. Jahr und wir haben in jedem Jahr ein Wachstum gehabt. Wann kann man das wirklich behaupten? Und wenn man nachher immer so Zahlen anschaut, ist immer die Frage, welche Zahl man auf den Tisch wirft und sagt, ja, Bio ist nicht so groß, es sind 12,5% vom gesamten Umsatz. Halt, jetzt muss ich die Zahl mal anschauen. Also die Statistik ist immer so eine Sache. Wir erreichen bei der Trinkmilch und so weiter über die 30%. Dort, wo wir es gescheit machen, wo wir richtig drinnen sind, wo wir de facto ein Bio-Angebot haben. Und das ist jetzt nicht nur eben bei der Milch so, dass wir sehen es auch bei Erdäpfeln, also Gemüse haben auch 30% Anteile als ganze Warengruppen schauen und haben noch Potenzial. Ja, wir sehen es bis zu den Semmelwürfeln sogar, wo man sagt, das ist nicht so im Fokus. Und der Kunde kann entscheiden zwischen einem Kleberprodukt, einem Produkt von einem Markenhersteller im Mittelsegment und uns. Ja, 30%. Das ist nicht immer nur frische Produkte. Du siehst, es gibt Kunden, die sich einfach das überlegen, ich möchte halt einfach anders einkaufen, ich möchte nachhaltig einkaufen. Es ist mir das wert. Und das ist das Schöne daran, dass du einfach nicht immer hast, die Kunden wollen immer alles haben und dann sind sie nicht konsequent. Ein großer Teil der Kunden, und da sprechen wir bei der Ja natürlich Kunden, ist wirklich fantastisch und haltet uns die Treue und der verlangt viel von uns und der ist aber auch konsequent und zahlt auch das, was es kostet. Ja, und das ist schön, dass man das machen kann, weil sonst reden wir immer nur über den Preis, gibt es auch auf der anderen Ende der Skala, diese Kunden, aber reden wir über die Kunden, die den Mehrwert schätzen.
Und ist das auch von der Konzernführung noch gewollt? Ich spreche das jetzt ganz bewusst an. Ich habe ein paar Hofer, weiß ich noch, 2019 einen Wechsel der Generaldirektion erlebt und ich weiß noch, beim Kennenlerngespräch sage ich dann, zurück zum Ursprung, habe ich auch immer als coole Marke empfunden, Und habe ich gesagt, wird das eh hochgehalten? Und er hat gesagt, ja, das wird hochgehalten. Habe aber dann erlebt jetzt über die Jahre, dass da einfach da ist Kraft verloren gegangen. Ja, für mich jetzt einfach in der Wahrnehmung. Ja. Und auch bei anderen Mitbewerbern von euch ist einfach diese Biokraft nicht mehr spürbar. Ja. Ist das für euch nach wie vor da und seht, dass ihr sagt, du, das ist unser Flaggschiff ganz oben? Ja, natürlich, dass da auch dementsprechend auch weiterhin diese Kraft hinfließt. Oder muss man sich da auch Sorgen machen, dass man sagt, ja, man hat ja jetzt das Bieler Bio, was ich meine, dass das ein bisschen so auch verwässert wird, sage ich mal.
Wenn wir kundenorientiert agieren wollen und diese Kundengruppe, Vollsortimente hat einfach verschiedene Kundensegmente. Ja, und wenn uns diese Kunden wichtig sind, die heute wirklich schon so ungefähr rund fast ein Drittel fast ausmachen, nicht immer ganz konsequent, aber das ist eine Riesengruppe und nicht eine Nische. Wenn uns die wichtig sind, dann müssen wir dranbleiben. Da würden wir so ungefähr einen Rohdiamanten hergeben.
Und ist das Bewusstsein da?
Ja, weil man hätte gesagt, schön blöd, wenn wir das vernachlässigen würden. Wenn die Kunden uns jetzt so lange die Treue gehalten haben, die werden es weitermachen. Natürlich ist das kein Selbstläufer. Die Kunden erwarten sich immer wieder was Neues und dass man besser wird. Glaubst, ich habe keine Idee, was man noch anders machen kann, besser machen kann. Das
schon
ist
jetzt,
immer der Job.
Jetzt noch was.
Das ist der Job so ungefähr für uns. Ja, klar, es gibt ja auch immer wieder ein bisschen Gegenbewegungen, die man nicht mitbekommt, wo man es sich ein bisschen leichter macht. Ja, ob es dem Kunden nach Wunsch entspricht, das müssen wir herausfinden. Ja, und da gibt es noch genug Ideen draufzusetzen. Natürlich immer ausbalancierend, was die Wirtschaftlichkeit betrifft. Aber dann sind wir bei den Kunden dabei. Und die sind unsere schönsten Kunden, die verlässlichsten Kunden. Und warum soll man die hergeben? Ja. Nie im Leben.
Ich weiß ja, die österreichischen Molkereien haben sich extrem gefürchtet, weil wir exportieren ja sehr viel Biomilch nach Deutschland. Und da hat man die Angst gehabt, wenn jetzt Deutschland so aufrüstet bei Bio, dass man wahrscheinlich weniger Milch exportieren können. Jetzt hat ja die EU gesagt, diese Ausnahme bei der Weideverordnung wird nicht stattgegeben. Ein Bio-Rind kehrt auf die Weide. Was du auch schon predigt hast, ist ja auch so. Es ist leider so. Also wenn ich Kunde bin, erwarte immer, dass das Viech auf der Weide ist, ja, und dass das Auslauf hat. Ja. Ich weiß, dass ich, das, da kann man jetzt mit viel gleich streiten intern. Aber in Deutschland bricht ja deswegen die Bio-Produktion wieder gerade voll ein, weil wieder viel aussteigen aus Bio, was eigentlich für Österreich wieder positiv ist. Aber ich bin da schon der Meinung, also ich würde damit nur mitgeben. Ich bin Biobauer, ich kaufe Bio. Und wenn ich Bio-Produkte kaufe, dann darf ich nicht enttäuscht werden. Ja? Das ist für mich der höchste Anspruch. Da darf echt nichts passieren. Also das muss ich wirklich als Biobauer sagen. Da darf nichts passieren auf dem Sektor.
Ja, du sprichst das eh an. Das ist halt, das war vorher übersetzt ungefähr, sie legen uns die Latte hoch und haben hohe Ansprüche. Dem müssen wir gerecht werden. Ja? Das ist so. Und ein Punkt, würden wir alle über einen Kamm scheren, hätte man einen Einheitsbrei. Und wäre das interessant, einkaufen zu gehen? Ja, die Vielfalt braucht es aus und nicht, dass sie alle Kunden einzwingen. Und wenn wir vom technischen, so ungefähr von Marktsegmentierung sprechen, leben wir das mit dem Biosegment richtig schön vor. Ja? Und nicht sagen, alle Kunden sind Preiskäufer. Das ist, da habe ich einfach so ungefähr moderne Marketinglehre nicht verstanden. Die Kunden haben auch nicht alle dasselbe Auto. Ja, sie haben nicht dieselbe Wohnung, sie haben nicht dieselbe Vorlieben, sie haben auch nicht dieselbe Frauen oder Männer, wie man es jetzt so gäbe. Die Vielfalt ist was Schönes. Ja? Und die haben halt auch unterschiedliche Ansprüche. Der eine gibt das Geld, weiß nicht, im Casino aus, der andere gibt es beim Sport aus und der dritte sagt, ich möchte einfach hervorragend leben und so ungefähr das Essen genießen, ja? Mit bestem Wissen genießen. Ja.
Schöner kannst du den Schlusssatz nicht sagen. Und ich kann nur noch drauf sagen, darum heißt ja unser Titel vom Podcast, wer nichts weiß, muss alles essen. Heute haben wir wieder viel dazugelernt, was Bieler verspricht und definitiv auch heute, wo sehr vieles deine Handschrift trägt und ich hoffe auch noch viele Jahre und darüber hinaus. Das ist auch ganz wichtig. Du musst halt gut deine Nachfolgerin schulen, dass das auch passt, dass der Geist nicht verloren geht. Aber ich glaube, je mehr man dann weiß übers Essen, umso bewusster greift man hin, kauft man ein und steuert damit ja die ganze Produktion mit.
Es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich schon nachher aufs Essen.
Danke, Andi. Ciao.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.